Heilige Momente kann man nicht herbeirufen. Sie sind einfach da. Einen heiligen Moment erlebten wir, als wir zusammen am See die ersten Sommersteinpilze fanden, diese in der Pfanne brieten und mit Spaghetti aßen. Einen anderen, als das Mondlicht sanft durch die Bäume schien, ein Käuzchen rief und die Kirchturmuhr schlug. Oder als wir zum See fahren wollten, das Radio unverhofft das wunderbare Lied »What a Wonderful World« spielte. Und wir, statt loszufahren, im Auto sitzen blieben, mitsummten und die Tränen fließen ließen. Ja, was für eine schöne Welt. Das erleben Uli und ich während unseren beiden gemeinsamen Tagen in Buxach bei Memmingen. Es ist sommerlich warm. Die Alpen halten sich bedeckt und sind nicht zu sehen. Ein Rotmilan kreist über uns. Eine Biberburg schweigt in der Sonne. Bäche plätschern. Kleine Seen kräuseln ihr Wasser. Wiesenwogen. Höhlen spenden Kühle. Wurzeln laden zum Klettern ein. Alles leuchtet in tausend Grüntönen. Sogar das Wasser. Was für eine wunderschöne Welt, sagen wir uns immer wieder. Nun sitzen wir am See. Lassen uns berauschen von dem Grün. Eine Wasserschlange zieht an uns vorbei. Eine Libelle setzt sich auf mein Gesicht, bleibt, sonnt sich. Das ist das Stichwort. In diesem Überfluss der Natur ist die kleine Libelle das Zeichen für Uli, seine Geschichte zu erzählen. Vom Wasser, vom Überfluss, von Libellen, von Transformation. Hallo und herzlich willkommen hier bei Himmel auf Erden, meiner Reise auf der Suche nach dem guten Leben und dem guten Gott. Ich freue mich total, dass du zuhörst und dass ich dir heute mein neues Lieblingsbuch vorstellen darf. Gefällt dir das, was du eben gehört hast? Das war ein Auszug aus dem Buch Grüne Wunder erleben von Anne-Maria Apelt mit dem Untertitel Geschichten von Lebensentdeckungsreisen in der Natur. Erschienen ist das Buch im Adeo Verlag und ich habe die freundliche Genehmigung von dem Verlag bekommen, euch heute ein paar Auszüge aus diesem Buch vorzulesen, die mich begeistern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor ich nochmal tiefer in das Buch einsteige, vielleicht noch ein paar Hintergrundgedanken, weil mich das Thema Gott in der Natur begegnen schon ziemlich lange begleitet. Und ich hatte letztens nochmal so einen Moment, wo ich mit meiner Schwester vor ein paar Wochen zu den Schafen gefahren bin, als die Lämmer noch ganz klein waren und es ein kühler Mittwochvormittag war und kein Mensch draußen war. Und wir auf die Wiese zu der Herde von Schafen gegangen sind, die dort geschlafen haben, mit den ganzen Lämmern um die großen Wollknäule verteilt. Und ich mich einfach in dieser Ruhe zu einer Schafsmutter gelegt habe. Und ihre Lämmer lagen neben ihr, das heißt, eins von ihren Lämmern lag auf ihrem Rücken. Und während ich wirklich lange in der Stille, in dem Wind, in dem Gras lag, neben dieser Schafmama, die die Augen halb geschlossen hatte und den schlafenden, friedlichen Lämmern, da musste ich so denken, was ist das für ein Gott, der so ein Schaf macht? Dieses Schaf hat für mich so viel Geduld und Frieden ausgestrahlt. Allein schon, weil ich mich einfach dahinlegen konnte, weil ich damit Fotos machen konnte, so viele ich wollte, weil ich weiß, wie viele Kindergartenkinder diese Schafe jeden Tag streicheln, weil die ganzen Lämmer um sie rumtoben, auf ihre Mütter draufspringen und sie einfach nur geduldig dasteht und das alles mit sich gerne machen lässt, das sogar genießt. Und diese Schafsmama einfach nur ihr ganzes Leben dafür gibt, dass es ihren Lämmern gut geht, um sie zu beschützen. Dass es sogar den Kindergartenkindern gut geht, dass es sogar mir gut geht, wenn ich neben ihr im Gras liege. Und diese Sanftmut, die dieses Schaf ausgestrahlt hat, diese Selbstlosigkeit und diesen Frieden, das hat mich wirklich dazu gebracht zu fragen, wie ist dieser Gott, der solche Schafe ins Leben geliebt hat, der uns solche Schafe gegeben hat. Welche Botschaft wollte er uns damit geben und wie viel von ihm, wie viele Fingerabdrücke stecken in diesem Schaf? Aber mir geht's genauso, wenn ich mit den Pferden unterwegs bin. Diese Tatsache, dass diese Tiere mich einfach tragen überall hin, dass sie alles so gerne für mich tun, sich ins Zeug legen, für mich schwitzen, ohne einmal zu klagen und trotzdem noch gerne kommen, wenn ich komme. Das beeindruckt mich. Oder noch viel mehr muss ich sagen, Hunde. Also wenn du das kennst, ein Hund ist wirklich treuer als jeder Mensch. Und alle Hunde, die ich kennengelernt habe, sind an meiner Seite geblieben in allen Launen, egal welche Stimmung ich an dem Tag hatte. Sie bleiben einem Menschen treu, auch den Menschen, die ja nur auf der Straße leben, und sie fragen nicht danach, was für ein Mensch du bist. Sondern wenn du ihr Herrchen bist, dann lieben sie dich. Und ich habe immer das Gefühl, dass jeder Hund, den ich kenne, mich noch mehr liebt als meine besten Freunde, mich so überschwänglich begrüßt, so stürmisch und sich immer so freut, mich zu sehen, dass ich immer denke, was muss das für ein Gott sein, der uns diese Hunde gegeben hat? Und muss Gott sich nicht noch viel mehr freuen, uns zu sehen, uns nicht noch viel treuer an der Seite bleiben, uns noch viel eifersüchtiger beschützen als jeder Hund, wenn er doch diese Hunde gemacht hat? Ich habe so oft das Gefühl, dass ich Gott erlebe in der Natur, dass ich ihn fühle, dass er dadurch zu mir spricht, dass er mich dadurch heilt, weil das so unheimlich gut tut. Und als letztes Beispiel will ich vielleicht einfach noch den Wald nehmen, weil ich auch dort immer das Gefühl habe, das ist ein Ort, wo immer Platz für mich ist, wo für jeden Platz ist. Der Wald ist so ein Ort, wo man einfach sein darf, wo man nicht beurteilt, nicht beobachtet, nicht befehligt wird. Ich fühle mich im Wald so frei. Ich darf so echt so ich selber sein. Ich darf dort lachen, tanzen, schreien, weinen. Solange keine Spaziergänger da sind, darf ich dort einfach so sein, wie ich will. Und der Wald nimmt alles auf. Schweigt, ist da, bleibt da. Ich darf alles sagen. Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie im Wald alleine gefühlt oder einsam. Und gleichzeitig beeindruckt mich die Größe, die Schönheit, diese Unendlichkeit und Weite. Und ich glaube, dass all diese Dinge nur ein Spiegelbild von dem sind, der sie gemacht hat. Und dass sie alle von dem erzählen, der über dieser Welt steht und der sich das ausgedacht hat, weil Gott so ist, weil er so liebt. Und weil ich Gott an diesen Orten erlebe, in dieser Erfahrung, durch diese Dinge, darum gefällt mir dieses Buch so sehr. Grüne Wunder erleben, von dem ich dir heute gerne ein bisschen vorlesen möchte. Und ich beginne jetzt einfach mal mit dem Rückentext. Worum geht's? Auf der Rückseite des Buches steht: Im Morgengrauen, barfuß durch das feuchte Gras gehen. Die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut spüren. Den würzigen Duft nach Erde und Harz einatmen. Die Natur ist ein einladender Ort. Anne-Maria Apelt begleitet Menschen, die sich mit offenen Herzen und Ohren ins Freie begeben und dort ein grünes Wunder erleben. In den 25 reich mit Fotos bebilderten Berichten in diesem Buch schildern Frauen und Männer, wie sie in heilsamen Begegnungen mit der Schöpfung und dem Schöpfer Antworten auf Lebensfragen gefunden haben. Ihre Geschichten wecken Lust, selbst aufzubrechen und in der Natur Inspiration für das eigene Leben zu finden. Und darunter steht ein Zitat: Die Erfahrungsberichte in diesem Buch sprechen für sich und beweisen, dass die Natur nicht nur eine große spirituelle Lehrmeisterin, sondern auch eine geniale Therapeutin ist. Und dieses Buch ist anders als die meisten anderen Bücher, weil es voll von bunten Fotos ist, voll von Fotos von diesen Menschen, die diese Geschichten erlebt haben, an ihren Lieblingsorten in der Natur, voller wunderschöner Zeichnungen. Und das meiste hier sind, oder alles, sind Männer und Frauen im mittleren Alter, also leider keine Jugendlichen, auch keine ganz alten Menschen, die auf Visionssuchen gehen. Und Visionssuchen, das sind Gruppenveranstaltungen in der Natur, wo man sich zu anmelden kann, wo Menschen in Krisen oder mit Fragen oder einfach einer inneren Unruhe hinkommen. Und die dort begleitet 3 bis 4 Tage alleine draußen Tag und Nacht in der Natur verbringen. Irgendwo auf dieser Welt. Manche in diesem Buch auf Israel, andere waren in Schweden, andere hier in Deutschland. Aber jeder dieser Teilnehmer sucht sich für diese Tage einen Ort in der Natur, wo er bleibt, Stille und Einsamkeit erlebt und wo diese Menschen Gott gefunden haben, Antworten gefunden haben, Heilung und ganz viel Hoffnung und Frieden. Und bevor ich einsteige in dieses Buch, vielleicht noch ganz kurz ein Wort zum Thema Kritik. Ich muss sagen, das Buch ist nicht besonders kritisch und ich finde es auch nicht besonders ausgewogen. Es sind ausschließlich positive Erfahrungen von Menschen, die Gutes in der Natur erlebt haben und wirklich auch Antworten auf ihre Fragen gefunden haben. Ich glaube aber nicht, ganz ehrlich, dass das immer so ist, dass das automatisch so passiert. Ich empfinde die Natur auch nicht, wie in diesem Buch, als nur gut und nicht gefährlich und irgendwie immer angenehm. Sondern die Mücken sind unangenehm, die Wildschweine können gefährlich werden und auch der Regen und die Kälte ist manchmal nicht einfach auszuhalten und tut auch nicht einfach nur gut. Also ich finde das Buch ein bisschen beschönigend, auch weil es nicht darauf eingeht, wie das ist, wenn Menschen diese Erfahrung nicht machen. Aber trotzdem glaube ich, es ist besonders ein Buch für alle, die Kirche vielleicht negativ erlebt haben, die vielleicht ein negatives Gottesbild, auch Angst vor Gott haben, denen es schwerfällt, die Bibel zu verstehen, Gott irgendwie zu begreifen, die Gott gerne neu kennenlernen möchten und Gott wirklich mit allen Sinnen erleben, fühlen und schmecken möchten. Es ist definitiv ein Buch nicht nur über Christen, sondern auch über Muslime, über Menschen, die Gott suchen und ihn noch gar nicht richtig kennen, aber die alle in der Natur etwas finden, was ich auch so in der Bibel finde. Nämlich diesen einen Schöpfer, diesen großen, wunderschönen, rettenden Gott, der nah ist, den man erfahren kann, der unser Leben führt und uns berühren und verändern möchte. Ich möchte dir gerne von drei Menschen aus diesem Buch Zitate vorlesen. Und ich beginne mit Albert. Wir laufen weiter durch die Wiesen. Die Schönheit der Natur nimmt mich ganz gefangen. Albert erzählt mir, dass die Natur schon seit seiner Kindheit für ihn ein besonderer Ort war. Gern und oft war er draußen, tankte Energie, ließ die Seele baumeln. Die Schönheit der Natur lässt ihn staunen und beten. Er sieht einen Schöpfer in und hinter alledem, der viel Liebe ins Detail steckt, die ganze Fülle des Lebens. Für Albert ist klar, dass Gott alle Dinge erschaffen hat, dass die Natur Gottes Wohnzimmer ist. Albert macht noch weitere solche Erfahrungen in und mit der Natur und sie tun ihm so gut, dass er beschließt, selbst Kurse zu geben und Rituale anzuleiten. Er bezeichnet sie bewusst als christliche Rituale, um sie für seine Zielgruppe verständlich und zugänglich zu machen. Zuerst sind es Freunde, die daran teilnehmen, dann weitet sich der Kreis. Albert zeigt seinen vorwiegend christlichen Teilnehmenden, dass ein Ritual in der Natur nichts Unfassbares oder Seltsames ist, sondern einfach eine Möglichkeit, wie man sich für eine Begegnung mit Gott öffnen kann. In der Natur oder mit Hilfe eines Ablaufs in der Natur, in dem man Zeit mitbringt und sich öffnet, eine konkrete Frage stellt und bewusst in diese Zeit ein- und austritt. Für Albert ist jedes Rausgehen in die Natur schon ein Ritual. Er braucht keine Materialien, nur sich selbst und seine Frage. Er ist fest davon überzeugt, dass Gott an jedem Menschen wirken kann und will, dass alte Wunden heil werden können. Wir fahren zu einem Fluss, um Bilder zu machen. Das Wasser sprudelt sommerlich um unsere Füße, ist weich und mild. Der Fluss ist wie ein Zuhause für Albert, erzählt er mir. Oft besucht er ihn am frühen Morgen, badet in ihm, tankt Energie. Es ist für ihn wie eine kleine Morgenandacht, in den Fluss zu springen. Je reißender dieser ist, desto besser. Je kälter, desto lieber wirft er sich hinein. Alberts Augen leuchten, als er mir sagt, dass er den Strom liebt, die Naturgewalten liebt, vor allem bei Sturm und Wind. Es fasziniert ihn zu sehen, dass die Natur auch wild ist, ungezähmt. Das gehört zu Alberts Gottesbild dazu. Er ist nicht nur der liebe Gott, sondern auch der wilde Gott, unfassbar, ungreifbar, auch wenn wir alles gern verstehen möchten. Aber er ist wild, so wie der Fluss, der Albert immer wieder anzieht, denn dort spürt er das Leben. Als nächstes lese ich dir vor von Ida. Die erste Visionssuche bringt sie an einen Ort inmitten grüner Buchen an einem stillen See. Der Platz ist ihr zugewiesen. kein Telefon, kein Fotoapparat, kein Schreibzeug. Einen bestimmten Radius verlässt sie nicht. Nur eine Plane, Trinkwasser, ein Messer und ein Schlafsack begleiten sie. In der Zeit des Rituals geht sie nicht in den See, sondern sucht die Heilkraft außerhalb des Wassers. Ihr Wunsch für diese Zeit ist es, eine Neuorientierung für ihr Leben zu finden und zu erspüren, wie sie sich mit ihren Gaben besser für das Gemeinwohl einbringen kann, nachdem die Kinder sie nicht mehr so stark brauchen und auch ihre berufliche Entwicklung ins Stocken gerät. Der Ort ihrer Visionssuche ist wie ein Märchenland, in das sie sich begibt. Mücken impfen ihr ihre Botschaft ein und Frösche singen ihr die ihre zu. Sie lebt mit den Rhythmen von Quaken und Stille. Sie lässt sich von den Mücken besetzen, wie sie von den Fragen besetzt ist, die sie zur Visionssuche brachten. Der Ort lehrt sie, dass sie ein Teil dieser lebendigen Gemeinschaft ist, die miteinander kommuniziert, sie sieht und mit einbezieht. Sie fühlt sich aufgehoben, gesehen, von Gott geliebt. Sie kann dort einfach sein, als Teil des großen Ganzen. Die Auszeit ist ein fortwährendes Gebet. Sie spürt, Gott ist da, war vor ihr und wird nach ihr auch noch da sein. Gott, weiblich wie männlich, ist etwas Größeres als sie selbst und findet gleichzeitig auch in ihrer Person Ausdruck. Sie fragt die Natur und Gott, wo er sie zukünftig haben will in dieser Welt. Und der Gott ihrer Jugend antwortet auf ihre Gebete. Ida lernt in der Zeit ihrer Visionssuche, dass sie ihre Vorstellungen von ihrem Leben loslassen kann und möchte. Sie kann nur annehmen, wie es bereits gelebt worden ist. Idas Herz füllt sich mit Dankbarkeit. Die Schmerzen gehen. Die Zeit am See lehrt sie, dass sie darum bitten kann, dass sich die Zukunft fügt. So wie sie schon oft in ihrem Leben erlebt hat, dass alles sich sortiert und unverhofft neue Wege beschritten werden können. Auf der Visionssuche vertraut sie sich wieder der Erfahrung an, dass sie geführt wird und sich treiben lassen kann. Dass es Zeit brauchen wird, bis sich die Veränderungen in ihrem Leben zeigen werden. Und dass das auch bedeutet, dass man die Dinge, die man nicht versteht, loslassen muss. Sie ist wieder im Fluss, in Bewegung, wie das Wasser. Und als letztes möchte ich dir gerne noch von David vorlesen. In der Zeit vor der Visionssuche spricht David nur ein Gebet. Gott, sag mir, wer ich bin. In den 12 Tagen in Schweden um Mittsommer wird David mit all seiner Angst konfrontiert und erlebt, dass er es aushalten und überleben kann. Die Erfahrung, dass er das Alleinsein in der Natur durchstehen kann, stärkt sein Zutrauen zu sich selbst, stärkt sein Selbstbild. Er begegnet Schlangen und Wildschweinen. Die Begegnung mit fremder Wildheit, der Unkontrollierbarkeit der Natur, löst bei ihm zunächst Gefühle von Verlorenheit, Angst und Einsamkeit aus. Doch nach und nach gewöhnt er sich an den Gedanken, im Wohnzimmer der Tiere mitzuwohnen und wird von ihnen akzeptiert. Er erlebt, wie die Tiere zu ihm kommen, ihn als Teil von allem sehen, dass sie keine Gefahr für ihn sind. Er darf sein, wird respektiert, gehört dazu. Das Gefühl sinkt in ihn ein, willkommen zu sein, Teil vom Ganzen, Teil der Wald-WG, der Natur des Universums zu sein. Vor der Visionssuche war da immer noch die Angst vor dem mächtigen und unnahbaren, richtenden Gottesbild seiner Jugend. Er hatte Angst davor gehabt, möglicherweise seinen Glauben zu verlieren, wenn er zu genau hinschaut, dass er am Ende mit Gott nichts mehr zu tun haben will. Manches war auf der Visionssuche auch zunächst fremd, weil vertraute Rituale oder Formen fehlten oder anders aussahen. Doch die Zeit im Wald befreit David von vielen alten Dogmen. Langsam findet er aus dem Rotieren der Gedanken in eine Hingabe an den Moment und die Erfahrung. Weg von einem fernen Gott, der der Erde gegenübersteht und diese bewertet und ablehnt, hin zu einem Gott, der Schöpfer ist und gleichzeitig nicht von der Schöpfung zu trennen, eng verbunden mit allem, was lebt. David erkennt, dass man diesem Gott in der Natur begegnen kann. Er erlebt, dass der Mensch David ein Teil der Schöpfung ist, ins Leben geliebt wurde und durch eine positive Absicht, durch Liebe, eine kreative Kraft eines Schöpfers leben darf. Sein liebster Gottesname ist zurzeit liebevolle Gegenwart. In einem fortwährenden Prozess beschließt David einige Jahre später noch einmal eine Zeit in der Natur zu verbringen, um sich bei einer Initiationsveranstaltung für Männer vertiefend mit seinem Wesen, seinem Mannsein und seinem Weg auseinanderzusetzen. Hier ändert sich seine Beziehung zu Gott noch einmal. Der angstmachende, bedrohliche Gott seiner Kindheit, der fern der Welt wirkt, den Menschen gegenüber mächtig und beurteilend scheint, wird für ihn zu einem Gott der Verbundenheit. David erlebt im Wald, dass alles mit allem zusammenhängt und dass Gott auch ein Gott der Verbundenheit sein muss. Ein Gott der Beziehungen, die die Verbindung zu seiner ganzen Schöpfung sucht und hält. Davids Lieblingsbegriff dafür ist das südafrikanische Wort für die allumfassende Verbundenheit zwischen allen Wesen. Ubuntu. Ich bin, weil du bist. David Eisler lebt in Essen im Ruhrgebiet und arbeitet als Berater und Konzepter in einer Agentur für Positionierungsdesign. So viel aus diesem Buch. Und was ich dir jetzt noch nicht alles vorgelesen habe, ja, in diesem Buch gibt es auch Menschen, die Bäume umarmen. Und ja, die Sprache ist manchmal wirklich sehr therapeutisch und gewöhnungsbedürftig. Ich kenne Leute, die finden das furchtbar. Und ja, es geht in diesem Buch nicht um eine Auslegung der Bibel. Hier wird nicht viel bewertet. Es ist eine sehr offene Beschreibung von den Erfahrungen dieser Menschen. Und trotzdem habe ich es als Horizonterweiterung erlebt. Einfach, weil mir dieses Buch bewusst gemacht hat, welches Potenzial in der Natur steckt. Wie wir Gott in der Natur finden können, ihn kennenlernen können, von ihm berührt werden können und ein gutes und großes Gottesbild finden können. Dass wir durch die Natur Gottes Führung erleben können, dass er dadurch zu uns antworten kann und uns heilt und verändert. Und zusammenfassend habe ich für mich aus diesem Buch einfach nochmal wirklich auf den Punkt gelernt, wenn du Gott suchst, such ihn draußen. Das wünsche ich dir, dass du ihn dort findest. Danke dir fürs Zuhören. Das Cover von dem Buch und alle weiteren Hinweise findest du auf www.himmelauferden.info, alle Podcasts zum Nachhören auf www.himmel-auf-erden.online und ich freue mich natürlich auch von dir, deine Themenwünsche oder Fragen oder Feedback zu hören, was du aus dem Podcast für dich ganz persönlich mitgenommen hast. Du findest mich auf Instagram unter Ronja Larissa Wolf oder auch auf Facebook unter Himmel auf Erden Blog. Ich freue mich, von dir zu hören. Dieser Podcast wurde immer produziert von Hope Media. Du bist geliebt. Gott ist da. Deine Ronja.